Dank mobilem Internet auf Handys und exakter GPS-Ordnung mit dem Navigationsgerät im Auto sind wir inzwischen überall bestens informiert und orientiert. Der neue Schwerpunkt des KIT nimmt diesen Trend auf und heißt Mensch und Technik. Ende Mai wurde er mit einer Festrede des ehemaligen Umweltministers Klaus Töpfer aus der Taufe gehoben. 35 Institute aus den Bereichen der Natur-, Ingenieur-, Geistes- und Sozialwissenschaften werden sich zukünftig gemeinsam mit Themen wie Gesundheit, Kultur, Umwelt, Wirtschaft, Arbeit und Wissen beschäftigen. Dabei geht es vor allem um die Rolle der Technik, die in jedem gesellschaftlichen Bereich eine immer wichtigere Rolle spielt. Mein Kollege Stefan Fuchs hat Professor Armin Grunwald als wissenschaftlichen Sprecher dieses interdisziplinären Projekts nach den Intentionen befragt, die er ganz persönlich mit dem Schwerpunkt Technik und Mensch verbindet.
Wir sind der Überzeugung, dass Technik immer auf Menschen ausgerichtet ist, zumindest sein soll, hier auch von Menschen und für Menschen gemacht wird. Und damit das voll im Bewusstsein aller derjenigen ist, die über Technik entscheiden, die für Technik forschen, dafür gibt es diesen Schwerpunkt.
Jetzt ist ja diese Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Technik durch die Ereignisse in Japan in einen ganz besonderen Blickpunkt gerückt. Nach Fukushima war plötzlich alles anders. Zeigt das, dass die Perspektive, die die Gesellschaft auf Technik hat, sehr abhängig ist, auch von aktuellen Ereignissen, etwa von katastrophalen Nebenwirkungen von Technik?
Da gibt es natürlich diese Wellen und immer wenn etwas passiert, dann kommt das so richtig erstmal ins Bewusstsein. Im Prinzip ist es nichts anderes als die Tschernobyl-Geschichte, aber die ist schon 25 Jahre her, hat sich in einem anderen Land abgespielt und so hat das nochmal ganz neu diese Dimension vor Augen geführt. Ich denke aber, das hat vor allen Dingen die Gesellschaft weniger mit den Problemen von Technik konfrontiert als mit den Problemen von sozusagen sich selbst oder von Menschen. Es waren ja Menschen, die vor Jahrzehnten entschieden haben, diese Kraftwerke dort gegen ein Erdbeben der Stärke 8,2 und gegen Tsunami der Höhe 5 Meter abzusichern und gegen nicht mehr. Es waren Menschen, die seitdem den Betrieb dieses Kraftwerks gewährleistet haben und es waren auch Menschen, die die Informationspolitik nach dem Unglück geleistet haben. Und in alledem gibt es ja auch viel zu kritisieren, was gar nichts mit der Technik zu tun hat, sondern mit den Menschen, die sozusagen drumherum über diese Technik entscheiden und sie überwachen.
Jetzt kritisieren ja viele Wissenschaftler diesen Umstieg als etwas Irrationales. Gibt es überhaupt wissenschaftliche Kriterien, um Technologiefolgen irgendwie zuverlässig, wissenschaftlich, rational einzuschätzen?
Es gibt schon Kriterien, also beispielsweise die Eintrittswahrscheinlichkeit von gewissen Schadensfällen. Die kann man mit naturwissenschaftlich-technischen Methoden ausrechnen. Nur, was das dann heißt, das zu bewerten, ist dann doch letztlich auch wieder eine gesellschaftliche Aufgabe. Eine Schadenswahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 7 oder 10 hoch minus 8 kann man erstens den Menschen kaum wirklich erklären. Zweitens sagt die Schadenswahrscheinlichkeit nichts darüber aus, was der Fall ist, wenn etwas passiert. Und drittens sagt sie schon gar nichts darüber aus, wann etwas passiert. Es wurde immer so schön gesagt, 10 hoch minus 6 heißt einmal in einer Million Jahren. Dass das aber auch morgen passieren kann, das ist dadurch nicht ausgeschlossen. Was dann die Wahrnehmung betrifft, ist eine Gesellschaft bereit, sich auf eine noch so kleine Eintrittswahrscheinlichkeit, aber die immer noch größer als null ist, einzulassen. Das ist Sache der Gesellschaft, der demokratischen Institutionen und Verfahren. Wenn man das als irrational bezeichnen will, ich glaube, das ist nicht zutreffend. Es ist einfach eine andere Form von Rationalität als die, die Wissenschaftler gerne in ihrem eigenen Fach praktizieren.
Da kommen wir jetzt zu diesem Dialog zwischen den Wissenschaften vom Menschen, den Sozial- und den Geisteswissenschaften, den sogenannten Humanities und den Naturwissenschaften. Das ist ja ein Kern, mit dem Sie sich dann in diesem Schwerpunkt auch beschäftigen müssen, damit diese 35 Institute zusammenarbeiten können. Gibt es da inzwischen Fortschritte oder sind das immer noch mehr oder weniger verfeindete Parteien?
Also ich glaube ja, dass diese Geschichte von den feindlichen Parteien irgendwo eine Legende ist. Es hat immer Vertreter aus beiden Lagern gegeben, die mit den anderen kooperiert haben und zwar sehr gut kooperiert haben. Es hat sicher viele Fortschritte auch gegeben, einfach während früher doch beide Seiten mehr oder weniger für sich gearbeitet haben und es nur relativ wenige Grenzgänger oder Grenzüberschreiter gab, hat sich das schon sehr stark geändert. Einfach weil wir bemerken, Technik und auch Wissenschaft sind keine autonomen Gebilde, sondern sind Felder, die inmitten der Gesellschaft stattfinden, die ja gefördert werden, die gebraucht werden, wo die Gesellschaft Erwartungen hat, Problemlösungen betreffend Gesundheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit und alle diese Dinge. Ja, es ist nämlich, wie man im Englischen sagt, Science in Society, Wissenschaft in der Gesellschaft, und die Wissenschaft ist nicht etwas Fremdes. Das weiß man heute viel besser als noch vor einigen Jahrzehnten, und das schlägt sich auch auf die Forschungsrealität nieder. Wir haben sicher in den letzten 10, 15 Jahren einen Zuwachs an interdisziplinärer Kooperation.
Diese interdisziplinäre Kooperation, wie muss ich mir das vorstellen? Werden Sie sich jetzt da Einzelthemen vornehmen oder werden Sie da in einem offenen Dialog bleiben?
Ich nehme mal das Beispiel autonome technische Systeme. Wir haben ja die Situation, dass durch Informationstechnik, durch Steuerungstechnik, durch Sensoren, durch Aktoren, Robotik, Technik heute viel mehr selbst kann. Man kann also Technik teilweise selbstständig in einem gewissen Rahmen handeln und entscheiden lassen. Das wirft natürlich Fragen auf. Kant hatte noch den Menschen als das autonome Wesen angesehen. Wenn wir jetzt technischen Systemen eine gewisse Autonomie zugestehen, sind damit anthropologische Fragen verbunden, aber natürlich auch ethische, nach Verantwortung zum Beispiel. Wenn der Roboter etwas falsch macht, wer ist dann verantwortlich? Das sind dann auch sehr schnell rechtliche Fragen. Wer haftet, wenn der Roboter statt seinen Zweck zu erfüllen irgendetwas kaputt macht? Man kann ja nicht den Roboter selbst haftbar machen. Also da gibt es sehr viele Fragen, die sich an die sozusagen die menschliche Umwelt solcher autonomer Technik richten. Und da arbeiten wir in dem Schwerpunkt Mensch und Technik ganz konkret zusammen in der Kombination Philosophie, Rechtswissenschaften und eben Robotik.
Der Umstieg jetzt nicht nur in Bezug auf die Energieversorgung, sondern auch in Bezug auf die Mobilität, die sogenannte E-Mobilität, die elektrische Mobilität, sind technologische Großprojekte. Da werden die Karten ganz neu verteilt, die alten Player wie die Erdölkonzerne werden abgelöst, möglicherweise durch die Elektrizitätsversorger. Kann in einem solchen großen technologischen Umwandlungsprozess so ein Schwerpunkt begleitend wirksam werden? Kann er beratend wirksam werden?
In einem gewissen Sinne ja, aber nicht in einem so großen Sinne, dass man meint, man könnte jetzt von einem solchen Schwerpunkt aus praktisch diesen riesigen Transformationsprozess planen und dann auch betreiben. Aber was wir machen können, ist immer auf diese Verhältnisse zwischen Mensch und Technik hinzuweisen, beispielsweise die Energieinfrastruktur. Was wir üblicherweise brauchen, sind ja nicht Kraftwerke, wir brauchen keine Stromleitungen, wir brauchen keine Geothermie-Kraftwerke, keine Windräder, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Was wir als Gesellschaft brauchen, ist so etwas wie Steckdosen und Tankstellen, um es ganz einfach zu sagen. Das, was dahinter ist, ist uns oft ein bisschen egal, außer wenn es stört. Dann begeben wir uns auf die Straße oder protestieren oder beziehen Stellung dagegen. Und diese selbstsichere Angewiesenheit auf die dauernde Verfügbarkeit von genug Strom aus der Steckdose und genug Benzin an der Tankstelle, da haben wir uns sehr, sehr dran gewöhnt. Und wenn wir ein neues Energiesystem ansteuern, das vielleicht manche dieser Freiheiten, die wir jetzt haben, nicht mehr so hat, ja, wenn man zum Beispiel ein Auto dann nicht mehr 5 Minuten betankt, sondern 10 Stunden, weil die Aufladezeit der Batterie so lang ist, das erfordert Verhaltensänderungen. Ob die Menschen dazu bereit sind, unter welchen Umständen sie dazu bereit sind, wie man sie dazu bringen kann, das sind Fragen, mit denen man sich durchaus in einem solchen Schwerpunkt befassen kann, und da sind wir auch auf dem Wege.
Mensch und Technik heißt der neue Schwerpunkt am Karlsruher Institut für Technologie. Eine Übersicht über alle Veranstaltungen zum Thema finden Sie auf www.mensch-und-technik.kit.edu.